Willkommen beim Teammensch-Podcast mit mir, Marc Fischer. Hier steht das Team im Fokus und der Mensch im Mittelpunkt. Für mehr Leistung und Zufriedenheit. Ich habe wieder einen Teammenschen gefunden für ein tolles Interview. Und mit Tobias Frech geht es über Zen-Buddhismus, IT mit Gefühlen und viele andere Themen noch mehr. Du kannst dich freuen. Viel Spaß. Und los geht's.
Zack, und es geht los mit dem Interview. Und wir haben jetzt ganz schnell auf Start gedrückt, weil wir haben bereits schon 10 Minuten gesprochen. Das wäre alles aufnehmen würdig gewesen. Und schießen wir los. Ja? Was war unser Thema gerade, Tobias?
Das Thema, jetzt habe ich schon wieder vergessen.
Aber
wir hatten erst die rosa Elefanten und dann, weißt du noch die Frage?
Wir kamen von Namen, wir kamen über den rosa Elefanten, dass man ja nicht gegen etwas sein kann, sondern eigentlich nur für etwas sein kann. Und jetzt geht's ums neue Ausprobieren. Ja, also man wird auch im Alter immer noch mal experimentierfreudiger. Das geht mir auch so. Ab 30, muss ich sagen, ja, habe ich immer mehr ausprobiert.
Ja, bei mir erst später. Ich bin schon ein bisschen älter und vielleicht da auch ein Spätzünder oder auch nicht, keine Ahnung. Das ist immer die Frage, an was man sich orientiert. Aber das stimmt schon, das Ausprobieren. Früher habe ich mir das nicht erlaubt, weil ich viel mich an dem Außen orientiert habe. Ich habe immer geguckt, was die anderen machen, und das, was die anderen machen, wird schon richtig sein, weil die wissen es ja. Und das ganz Spannende ist, dass ich das mit dem Ausprobieren mir nicht erlaubt habe, weil ich gedacht habe, wenn die Leute sagen, was du machst, ist ja blöd, dass ich immer das Gefühl hatte, dann denken die, ich bin blöd. Aber das ist ja immer nur eine Sache, die ich ja ausprobiere. Und dann, als ich das irgendwann mal kapiert habe, seitdem, das ist so viel besser, seitdem probiere ich die Sachen einfach aus und bin einfach offen für die Dinge, und ich lerne ja jedes Mal. Und wenn es nicht funktioniert, lerne ich ja auch was. Und wenn es funktioniert, lerne ich auch was. Und das ist so viel entspannter, wenn man da offener ist dafür, fürs Ausprobieren.
Man kennt das, man hat es schon voll oft gelesen, ne? Und bis es dann aber wirklich Klick macht, bis der Groschen fällt, braucht es dann halt einfach. Und wissen wir ja, man kann sich auch irgendwie mit 70, 80 noch verändern und neue, wie soll ich sagen, neue Punkte in sein Leben reinlassen. Und gab es da irgendwie eine Situation, wo du sagst?
Wo mir das dann so bewusst geworden ist mit dem, es gibt einen Unternehmer, das ist, wir kennen uns jetzt seit einigen Jahren, und das Interessante ist, wir haben in den verschiedensten Konstellationen schon zusammen gewirkt, gearbeitet, echt auch ganz spannend. Und der ist einer, der dieses mit dem Ausprobieren richtig, also der macht das richtig systematisch. Also so systematisch bin ich da nicht. Ich bin da eher so, wo mich mein Herz hinträgt, da lasse ich mich da auch hintragen. Und da habe ich das gesehen, dass er das so ganz bewusst als Exploration-Phasen auch immer nennt. Also wenn er jetzt irgendwie vor einer neuen Herausforderung steht, dann sagt er, okay, jetzt mache ich eine Exploration und dann teste ich das jetzt einfach mal durch. Und das habe ich am Anfang, dachte ich noch so, das ist so dann für mich zu mechanisch. Deswegen hat sich das nicht gleich irgendwie in meinem Leben integriert. Und dann irgendwann mal habe ich das gemerkt, es ging um das Thema Positionierung bei mir. Und ich habe festgestellt, warum ich nicht mich traue, mit meinem Angebot einfach nach draußen zu gehen und es auszuprobieren. Und dann ist mir in dem Moment bewusst geworden, dass mein Glaubenssatz da war, wenn ich mit dem Angebot rausgehe, die Leute sagen, ja, das ist ja nichts. Sie glauben, dass ich nichts bin. Also das war so mein Glaubenssatz, dass ich quasi meine Existenz damit in Frage stelle. Das Interessante ist ja, dass mir dann, wo mir das bewusst geworden ist, dass das Angebot ist ja nur eine Form der Kommunikation zwischen meinen Fähigkeiten und dem Kunden. Und kommen wir zusammen oder nicht, versteht der Kunde, was er kriegen kann oder nicht. Es ist ja nur eine Form der Kommunikation. Und als mir das klar geworden ist, da ist da der Groschen dann wirklich gefallen. Aber es hat ein bisschen gedauert. Aber dafür kommt es dann halt auch wirklich von innen und ich kann es spüren. Und davor war es dann halt eher so im theoretischen Bereich und dann wirkt es noch nicht wirklich.
Ja. Dann bleibt es auch sitzen. Okay. Genau. Also ich habe eigentlich immer zum Schluss so den Block: Hast du unbezahlte Werbung? Von dem her können wir eigentlich unbezahlte Werbung für diesen Unternehmer auch gleich machen. Wer ist das?
Das ist der Maximilian Möhring, und der engagiert sich gerade, also sein aktuelles Projekt oder seine Berufung, kann man vielmehr schon fast sagen, da geht es um Generative AI, und er hilft Marketingfirmen, diese Tools zu nutzen. Also wie kann im Marketingbereich Generative AI sinnvoll eingesetzt werden? Also das ist ja so komplex und schnelllebig, das Ganze. Und er hilft quasi diesen ganzen Marketingfirmen dabei, das zu nutzen. Und das ist, ja, mir war das gar nicht so bewusst, dass das so schwierig ist. Ich komme ja aus der Technik und für mich ist Technik immer, ich schaue die mir an, ich finde die total spannend. Aber dass es anderen, dass die einen anderen Kopf haben und von einer ganz anderen Seite kommen und für die das erstmal eine Riesenhürde ist, das war mir da noch nicht bewusst. Und als ich das bei ihm gesehen habe, ich gedacht, ja stimmt, macht total Sinn. Es ist total wichtig, dass man Menschen hilft, die Technik für sich zu nutzen. Genau, und nicht so overwhelmed, heißt das so schön, dass man da ja. nicht überfordert ist und gar nicht weiß, wo man ansetzen soll. Also ich kenne es aus meinem eigenen Leben ja auch. Also wie gesagt, ich komme aus der technischen oder von der technischen Seite und ich habe vor ein paar Jahren festgestellt, dass die Technik nur die Hälfte ist von dem, was ich tun will und kann. Und ich helfe quasi meinen Kunden immer, diese Technik für die leicht zugänglich zu machen, dass die Technik ihnen hilft, das Problem zu lösen, was sie wirklich haben. Und jetzt habe ich auch wieder eine Kundin gehabt, oder die habe ich gerade noch, wir sind gerade im Abschluss vom Projekt, das wird wahrscheinlich die Woche fertig werden. Und die sagt da, sie wusste gar nicht, was möglich ist. Und für die war das alles so mit nur Fragezeichen. Und das Interessante ist, für mich ist das alles einfach, aber das ist halt meine Fähigkeit. Und ihre Fähigkeit ist halt eine ganz andere. Und ja, da kommen wir halt dann zusammen und zusammen ergibt es dann was Neues, ja.
Schön, schön. Also dann, Grüße gehen raus an Maximilian Möhring war es.
Möhring, oder? Genau.
Jawohl. An den Maxi.
Ah, Maxi das, heißt er nicht. Das wäre wieder. Auch nicht als Kosename.
Guck, das wäre wieder so ein Ding, ne, dass man Namen irgendwie kürzer machen kann.
Ja. Und also er hat schon einen Kosename, aber ist definitiv nicht Maxi. Er hat sogar mehrere, aber das stimmt auch, je nach Kreis, was er sich seine Freunde von früher geben ihm oder haben von früher noch einen anderen Namen, den würde ich ihm jetzt zum Beispiel auch nicht geben, weil ich einfach nicht zu diesem Kreis gehöre und dann wäre es auch sehr unangebracht.
Ja. Ja, muss man sich dann auch erstmal verdienen, da in diesen Kreis reinzukommen oder...
Ja, ich glaube, das ist auch eine Zeit gewesen. Also ich meine, jetzt so aus meiner Jugendzeit, da gab es auch manche Kosenamen bei mir, die brauche ich heute auch nicht mehr. Die Zeiten sind dann einfach auch irgendwann mal vorbei. Man ist da rausgewachsen und dann ist es ja auch in Ordnung.
Ja, hat man sich entwickelt. Ja, schön, ja. Cool. Okay, noch mal kurz zurück. Ich habe ja auch jetzt, also wir sind ja noch nicht so dicke Freunde seit Jahrzehnten, so dass ich irgendwie so hundertprozentig über deine Sache, die du machst oder deine Sachen, die du machst, was sagen kann. Wie du es beschrieben hast, machst du also PC-Anwendungskurse für Rentner, die mit Word Nein. oder Excel umgehen wollen?
Überhaupt nicht. Also das ist ganz weit weg von dem, was ich mache. Ich überlege gerade, wie ich das beschreiben kann. Vielleicht, wenn ich die Reise rückwärts mache, also wo stehe ich heute und ich kann einen Ausblick geben, wo es bei mir wahrscheinlich hingeht. Das weiß ich natürlich nicht ganz genau, weil es ja immer eine Reise ist. Und auch wenn man zurückblickt, wo ich herkomme, dann versteht man, glaube ich, so ein bisschen, wie ich tick und wer ich bin. Und wo ich gerade aktuell stehe, ich unterstütze Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, ihr Unternehmen effizienter zu machen, und zwar indem sie Technik nutzen. Und im einfachsten Begriff, wo man sich es oft vorstellen kann, da geht es um Prozesse, die automatisiert werden. Also es gibt jede Menge Tools im Unternehmen, also in den meisten Unternehmen gibt es schon digitale Tools. Sonst müsste man noch die Digitalisierung davor schieben. Und ganz oft gibt es so Tätigkeiten, die die Mitarbeiter oder die Unternehmer gar nicht machen wollen. Also das heißt, Belege sammeln, also zum Beispiel bei der Buchhaltung, Belege einsammeln und die irgendwann mal in ein Programm wie Dativ oder LexOffice oder wie sie alle heißen, hochladen. Das macht kein Mensch gerne. Und genau solche Schritte, die immer wieder gleich sind, die technisch leicht umsetzbar sind, sowas zu automatisieren, dabei helfe ich den Kunden. Und das kann von sowas wie Buchhaltung, ist ja ein offensichtliches Thema, das macht, glaube ich, fast niemandem Spaß. Also ich glaube, es gibt wenige, die da wirklich Bock drauf haben, aber das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Sondern das sind dann auch manchmal, also ich habe mehrere Kunden, die haben ein standardisiertes Angebot und die haben wirklich früher ein Word aufgemacht, haben dann die Kontaktdaten eingetragen, haben dann, es ging um Kurse, deswegen ist es so standardisiert, die haben die Kursinformationen eingetragen, also wann startet der Kurs, welcher Preis und alles Mögliche. Und dann haben die halt eine halbe Stunde gebraucht. Und dann haben die mit mir gesprochen. Dann habe ich gesagt, das geht doch viel einfacher. Ihr habt doch eh einen Sales-Prozess, also dieses CRM. Wir nehmen einfach eine Phase und wenn ihr den Deal da reinschiebt, dann erzeugen wir automatisch das Dokument und dann können wir es auch gleich per E-Mail verschicken. Und das macht halt den Sales-Leuten mehr Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten, rauszufinden, wer der passende Mensch ist, wer quasi die Aufmerksamkeit braucht oder die Menschen einfach abzuholen, als sich mit Word, Excel und anderen Tools zu beschäftigen. Das macht halt keinen Spaß. Und so gibt es ganz, ganz viele Themen, die man optimieren und automatisieren kann. Und da kommt meine Technik, also das ist die technische Seite, die ich heute mache. Und was ich aber schon immer gemacht habe, und das ist das, was ich jetzt so langsam wieder bewusster entdecke, ich habe immer meine Kunden gefragt, was wollt ihr denn? Und dann haben die immer gesagt, ja, wir haben dieses Ziel. Dann habe ich gesagt, ja, aber warum wollt ihr denn an dieses Ziel? Und dann haben sie angefangen, kurz nachzudenken. Und dann ist mir bewusst geworden, was sie eigentlich wirklich brauchen. Und dann konnte ich ihnen auch zeigen, ihr könnt das gleiche Ziel oder vielleicht sogar dieses Ziel, was ihr eigentlich wirklich wollt, auf eine andere Art und Weise viel besser erreichen. Und das war für mich immer die Grundvoraussetzung, um mein Projekt umzusetzen, war immer, dass ich es verstehe und spüre. Und da ist genau der Punkt, ich war früher total rational. Alles, was man quasi durchdenken konnte, war existent und was man nicht durchdenken konnte, war nicht existent. Und da habe ich wieder so bewusst gemerkt, ich mache IT-Konzepte mit Gefühl. Und das war für mich auch so ein Haken im Kopf, genau, so wie du guckst, genau. Also wie kann man IT-Konzepte nach Gefühl machen? Das geht ja nicht, das ist doch alles Technik, das muss doch rational logisch sein. Und natürlich kombiniere ich die Logik braucht man, weil wenn es nicht logisch ist, dann funktioniert es nicht. Aber dieses Gefühl, wann es wirklich Sinn ergibt, das ist immer für mich der ausschlaggebende Punkt gewesen, wann ich dann anfangen kann mit der Umsetzung oder mit der Beratung oder der Konzeption. Davor war ich immer so ein bisschen noch lost und ich musste immer weiter nachfragen. Und ich habe das intuitiv immer gemacht und jetzt will ich das halt diese Seite noch stärken. Und ob das jetzt irgendwann mal in Richtung Coaching geht oder was es sein wird, das wird sich zeigen. Aber die Menschen zu begleiten und das, was ich auch in meinem Leben an Erfahrungen und oder auch erlebt habe, denen mitzugeben, das ist so der nächste Schritt, für den ich mich öffne, so muss man sagen. Ja.
Okay. Ja, ich habe KI, AI etc., das ist ja in aller Munde. Ich habe dem letzten tollen Podcast gehört, da hat der Sprecher von HI gesprochen. Kennst du das? Die Human Intelligence?
Ich kenne das als NI für Natural Intelligence, aber das ist gut. Ja, ist total wichtig, ja.
Ja, weil wenn man dann plötzlich IT-Konzepte mit Gefühl hat, das ist
aber genau das, was der Unterschied ist. Und ich meine, die KI, die kann, das ist auch ein sehr spannendes Thema, die KI kann ja in dem, was sie gelernt hat, sehr aktiv und sehr, also ja, das ist wie unser Verstand, rational Informationen neu strukturieren und zusammenfassen, aber sie kann auch nicht darüber hinaus. Sie kann keine Emotionen verstehen, sie hat nicht sowas wie Eingebung, Intuition oder wie man es auch nennen will. Also diese Inspirationen, die kommen von bei der KI einfach nicht vor. Die hat halt ihren Rahmen und darüber hinaus geht es nicht. So ein bisschen wie unser Verstand. Was wir noch nicht erfahren haben, können wir auch ganz schlecht vom Verstand her fassen. Und das ist mir selber auch bewusst geworden, als ich irgendwann mal gemerkt habe, da geht mehr in meinem Leben, aber ich konnte es damals einfach noch nicht fassen. Und da war es ganz schwierig, das auszuhalten, weil ich es gewohnt war, ich kann alles immer fassen mit dem Verstand. Und das hat dann eine Zeit gebraucht, bis der Verstand dann die Erfahrungen über die Zeit hinweg akzeptieren konnte oder mitnehmen konnte, um es dann wieder zusammenzufassen. Und das ist ganz spannend, dass dann einfach die KI ist einfach nicht limitless oder sowas Universelles, sondern die ist halt in ihrem Rahmen sehr aktiv und sehr sinnvoll, aber darüber hinaus halt auch nicht. Da habe ich einen schönen Vortrag dazu gehört von, der ist aber schon einige Jahre alt, von einem Zen-Mönch, das ist ein, ich weiß gar nicht genau, wie er sich nennt, also so einer, der hilft, anderen Leuten in diese Zen-Kultur reinzukommen. Ich weiß nicht, ob man Zen-Mönch oder Zen-Meister oder wie man es nennen will, das weiß ich nicht genau, was da sein Titel ist. Und der hat einen Vortrag drüber gemacht, warum KI bei uns in der westlichen Welt immer so ein Thema ist, warum wir uns da so angegriffen fühlen und uns so ersetzbar fühlen. Und das fand ich total spannend und warum das in der asiatischen Welt nicht so ist. Und da hat er...
Jetzt bin ich neugierig.
Ja, genau. Dein Blick hat das schon verraten. Ja, das Thema war, dass wir, ich weiß es nicht mehr, ich kenne die ganze Kette nicht mehr, aber das hat schon ganz früh angefangen mit diesen Sprüchen wie ich denke, also bin ich, diese Rationalität in Vordergrund stellen, das Bewusstsein wegzunehmen, unsere Emotionalität wegzunehmen und uns persönlich immer mehr auf die Intelligenz zu fokussieren. Also das, was man heutzutage, wo man Menschen oft bewertet, ist ja das, was können die intellektuell leisten und gar nicht diese Empathie und diese ganzen anderen Themen. Und in der asiatischen Kultur, die jetzt nicht westlich geprägt ist, also eher diese alte asiatische Kultur, da geht es ja ganz viel um Bewusstsein, um das, was dahinter steht, um den Menschen. Und wir nennen das Seele, Energie oder was auch immer noch da dahinter steckt. Oder Emotionen und ganz, also es sind ja ganz viele Aspekte und dann ist diese Intelligenz ja nur ein kleiner Teil davon. Und dann sagen die halt auch, wenn die Intelligenz jetzt abgenommen wird, dann haben wir halt ein Werkzeug mehr, aber der Rest von uns Menschen bleibt einfach da. Und bei uns ist es so, wir sind halt reduziert, gefühlt reduziert auf die Intelligenz. Und wenn die jetzt uns weggenommen wird, wer sind wir denn dann noch? Und das fand ich echt spannend, weil mir das bis dahin auch gar nicht so bewusst war. Und er hat dann erzählt, es gab in der Renaissance, glaube ich, so eine Zeit, wo man schwarze Klamotten getragen hat, wo man nur noch den Kopf gesehen hat. Also der Rest vom Körper wurde quasi weggenommen. Und diese Reduktion rein auf die Logik, auf den Verstand, dann wird es halt dann schon knapp, wenn die KI irgendwann mal kommt.
Ja, dann hat man nicht nur einen Job verloren, sondern auch seinen Lebensinhalt und seine Identität.
Genau.
Naja, spannender Ansatz. Ja,
ja, und da so sieht man, was Menschlichkeit dann wieder ausmacht, weil das ist ja eben alles, alles außenrum.
So, also die Gefühlsebene, meinst du?
Ja, die Gefühlsebene, dann aber auch, es sind Werte, das sind unsere Bedürfnisse, es sind vielleicht auch unsere Spiritualität, also an was glauben wir? Glauben wir an was Übernatürliches oder nicht oder so? Aber diese ganzen, also das sind ja, wir sind ja ganz vielseitige also Wesen. Wir haben ja nicht nur Verstand, sondern wir haben wirklich ganz viel, wir haben ja auch Sinneswahrnehmungen und solche Sachen. Und das ist in der Intelligenz selber, ist das ja eher faktisch. Und das ist so das Gegenteil, oder nicht das Gegenteil, es ist halt nur ein Aspekt von uns Menschen.
Ja. Ja, ja, also als du so erzählt hast, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich wie unsere zwei Beine, ne? Also ohne Emotionen haben wir ein Bein, ohne unseren Verstand hätten wir nur ein Bein. Ne? Wir kommen schon irgendwie voran. Aber mit zwei Beinen ist es dann doch irgendwie leichter.
Deutlich leichter. Und ich durfte das wiederentdecken, weil für mich war das halt wirklich so auch, ich war in meinem Modell im Kopf, war ich halt auch technisch getrieben. Ich konnte alles mit Technik lösen, also zumindest so in meinem Rahmen, und habe dann wieder irgendwann mal das entdecken dürfen, dass diese emotionale Ebene ein Riesengeschenk ist, mit dem ich agieren kann und arbeiten kann. Aber da muss man dann auch in unserer Gesellschaft, gerade als Mann, dann auch manchmal über ein paar Schatten springen, weil Emotionen anzunehmen ist da ja gesellschaftlich für Männer ja nicht so üblich. Also wenn man so kann man im Freundeskreis oder Bekanntenkreis rumschauen. Es gibt wenig Männer, die über ihre Emotionen sprechen.
Mhm. Ja, und das dann auch irgendwann verlernen. Ne? In meinem Netzwerk, da hatten wir ein ganz interessantes Treffen demnächst. Und dann gibt es verschiedene Formen, wie man seinen Tag oder auch bestimmte Situationen reflektieren kann. Mhm. Und dann kam das so auf, ich kann das ganz schwer beschreiben, wie sich das überhaupt anfühlt. Und da habe ich gesagt, das ging mir auch so. Was ich gemacht habe, ist, ich habe so eine Mappe, also ganz, ganz händisch, und habe in diese Mappe die ganzen Grundemotionen. Ja, und das sind wahnsinnig, wahnsinnig viele. Also nicht die Grundemotionen, das sind ja nur 5 oder so. Aber die ganzen Emotionen und die Begriffe im Deutschen dafür, also das sind wirklich, ich habe das hier über 200 Begriffe drin.
Out.
Und wenn ich dann diese Reflexion mache und denke, jetzt bin ich, wie bin ich denn jetzt eigentlich? Es fühlt sich irgendwie fröhlich an, ja, aber fröhlich trifft es nicht. Ne? Und dann schlage ich diese Mappe auf und dann bekomme ich jeden Tag irgendwie ein bisschen mehr Begriffe und auch Nuancen für Gefühle etc.
Das stimmt, ja. Ja, das ist schon tragisch, dass man es eigentlich verlernt hat. Also weil es ist ja total wichtig, Emotion ist ja das Unmittelbarste, wie wir auf Situationen reagieren können. Also es ist ja wie, wenn man ChatGPT sagt, hier ist ein 300 Seiten langes Dokument, fass mir das zusammen, So ähnlich funktionieren ja auch unsere Emotionen. Ich komme in einen Raum rein und ich weiß eigentlich sofort, was los ist. Also ich nehme alles sofort auf und es wird mir sofort als Emotion wiedergespiegelt. Und da das nicht wahrnehmen zu können, ist so ein bisschen wie mit verbundenen Augen durch die Welt zu laufen.
Das ist aber wieder ein schönes Beispiel. Das ist gut. Also das hat Inhalt. ja, weil ja, so ist es ja. Wir kommen in einen Raum, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Es fühlt sich komisch an, es fühlt sich gut an, es fühlt sich abstrus
gefährlich an. Gefährlich oder was auch immer. Es kann ganz viel sein, ja.
Und wir können es gar nicht so greifen. Und dann schieben wir es auf ein Bauchgefühl oder was auch immer.
Ja, das Bauchgefühl ist ja auch ein Gefühl, das vielleicht dann in dem Moment, ja, das Bauchgefühl ist ja auch ein Begriff für verschiedene Arten von Gefühlen. Das kann die Intuition sein, wo man oft sagt, ich habe hier so ein Bauchgefühl, das läuft jetzt hier okay oder es läuft nicht in Ordnung oder das ist der Weg, wo ich weitergehen will oder nicht. Kann aber auch, wenn man die Emotion nicht richtig versteht, ist so ein Druck entstehen in einem, den man nicht kapiert. Also den man, wo man nicht weiß, was das eigentlich soll. Und natürlich bin ich auch nicht der erleuchtete Mensch, der jetzt alles weiß und mit seinen Gefühlen 100% im Einklang ist. Das werde ich vielleicht in meinem Lebensende irgendwann erreicht haben. Aber da bin ich natürlich auch noch nicht. Aber es ist gut, sich dem, finde ich, also ich finde es total wertvoll, mich dem zu öffnen, weil es einfach ein Riesengeschenk ist und eine Kraft, die ich dadurch habe, oder ein Werkzeug würde ich nicht sagen. Das klingt schon wieder zu mechanisch, aber es ist eine Form, wie ich mit der Außenwelt super gut interagieren kann und verstehen kann und gleichzeitig auch mit meiner Innenwelt gut interagieren kann und verstehen kann, was da los ist. Und das, glaube ich, ist oft ein Thema, auch in, weiß nicht, ob es schon immer so war, aber so wie ich es jetzt halt wahrnehme, dass ganz viel orientiert man sich am Außen, weil man selber die innere Orientierung verloren hat und selber wenig versteht von dem, was in einem los ist. Und ich finde so, wenn man, also ich habe ja diesen Spruch, präsente Väter sind die besseren Unternehmer. Und da finde ich, der ist gar nicht so einfach, weil, also er ist nicht einfach im Sinne, dass es, glaube ich, gar nicht so viele Männer gibt, die sie schon so weit sind, sich dem zu öffnen, weil es genau daran hängt, sie wissen gar nicht, wo sie stehen. Und gleichzeitig merke ich bei mir, es ist total wichtig. Also das, was ich in meiner Familie wiederlebe, ist ja auch ein Ausdruck meines Lebens. Und das, was ich in meinem Beruf wiedergebe oder lebe, ist ja auch ein Ausdruck von mir. Und beides sollte ja möglichst authentisch ich selbst sein. Und dann wird es halt irgendwann mal zu einem, wie sagt man so schön, wird zu einem Schuh. Es wird eine runde Sache. Und es geht gar nicht darum, irgendwie zu sagen, ich muss mehr Zeit zu Hause verbringen oder ich muss mehr Zeit in der Firma verbringen, sondern es geht darum, dass ich in beiden Aspekten einfach ich selbst sein kann. Und natürlich muss ich dazu erstmal ich selbst sein. Und das ist das, was mir auch lange Zeit schwer gefallen ist, mich selber als mich anzunehmen und zu sagen, ich bin wertvoll genug, dass ich mir Zeit für mich nehme. Und das war früher immer dieses Thema, im Beruf gab es was zu tun, mit der Familie war mir wichtig, ich wollte pünktlich zum Abendessen zu Hause sein. Und was mache ich? Ich hatte mir am Abend noch was für mich vorgenommen, streiche ich und ich kümmere mich dann halt um ein anderes Thema. Und damit das nicht mehr passiert, habe ich mir angefangen, die Woche auf Papier jeweils zu planen und dann Zeiten einzutragen. Und selbst wenn ich es nicht hinbekommen habe, habe ich immer gesehen, ob ich es hinbekommen habe oder nicht hinbekommen habe. Und das war für mich so ein Hilfsmittel, was ich heutzutage immer noch auf Papier mache. Heute geht es gar nicht mehr darum, wie viel Zeit habe ich für mich, sondern ich sehe einfach, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt in meinem Leben und für was möchte ich diese Zeit einsetzen. Meine Lebenszeit ist limitiert und ich kann die für alles einsetzen, was ich will, wie jeder andere Mensch auch. Jeder hat 24 Stunden Zeit am Tag und ich kann halt selber priorisieren. Aber um das spüren zu können, habe ich das heutzutage immer noch, obwohl ich Technik lieb, immer noch auf Papier. Jeden Montag setze ich mich hin und schreibe auf, was in der Woche, wie viel Zeit schon verplant ist, wie viel übrig ist und dann kann ich mir überlegen, dann wieder in mich hineinfühlen, für was möchte ich es investieren, ja.
Du bist ein untypischer ITler. Hör ich jetzt was von Papier? Ja. Hör ich was von Emotionen, ja, und Gefühlen? Also, ja, krass, weil ich habe auch die Erfahrung schon ganz anders gemacht. Ich durfte schon ein paar Teamtrainings mit Entwicklerteams machen, also so kleine, schlagfertige Teams von 3 bis maximal 6 Leuten, gell? Und wenn wir da angefangen haben, drüber zu sprechen, versetz dich mal in den anderen, also wirklich empathisch. Also bist du wirklich in eine Sackgasse, in eine dunkle Sackgasse reingelaufen. Und das war wirklich schwierig, da was zu holen.
Und ist das der, weißt du, was der Grund dafür war, warum das so schwierig war? War das, dass die sich nicht getraut haben, sich zu öffnen oder nicht gewohnt war, über die eigenen Emotionen verbunden zu sein oder auch zu sehr im Verstand, oder was ist da seine Erfahrung?
Die brauchten das ja nicht. Also die haben sich in ihren Scrums etc., ne, haben die sich über technische Inhalte unterhalten und das ging da zack, zack, da war für sowas gar kein Raum. Und wenn jemand irgendwie, wenn es ihm schlecht ging zu Hause mit der Familie oder so, dann hat er das einfach nicht mit reingebracht, sondern hat das geblockt. Und also ich bin ja kein Therapeut, ich kann das ja auch nicht irgendwie groß auseinandernehmen. Ich kann das nur bei mir sehen, dass man das halt nicht irgendwann, wie du gesagt hast, verloren hat, sondern dass man das irgendwann als Kind vielleicht gar nicht richtig so an einem guten Beispiel gesehen hat, wie zum Beispiel von einem Vater. Ja, und wenn man das so gar nicht mitbekommt, ja, wie Männer auch mit Emotionen umgehen können, kann ich es natürlich auch nirgends irgendwo lernen, ja, sondern ich muss es dann selber im Experiment dann irgendwann mal für mich selber herausbekommen. Und das ist natürlich dann auch ein langer Weg, wenn ich da anfange mit, weiß nicht, 16, 21, 35,
40. Ja, wann auch immer, genau, wann man so weit ist, ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und natürlich ist das dann ja auch so ein Kreislauf. Es gibt ja wenig. Also ich merke das ja selber, wenn ich rumschaue, ich sehe immer wieder Männer, die dieses bewusste Entscheiden für Familie und Karriere, aber im Sinne, dass es zusammenpasst und zwar wirklich zusammenpasst. Also nicht dieses, ich mache Karriere und am Wochenende bin ich für die Familie da, sondern ich bin quasi wirklich im Alltag der Familie präsent und trotzdem habe ich beruflich den Impact, den ich haben möchte. Das ist natürlich als Unternehmer einfacher und schwieriger zugleich. Also zum einen bin ich flexibler und kann das mir einrichten, zum anderen bin ich für alles verantwortlich und habe vielleicht sogar noch mehr Konflikte, weil ich denke, ich muss allem gerecht werden in irgendeiner Form. Das ist vielleicht als Angestellter, kann ich sagen, ja, ich mache halt meinen Job. Also das ist jetzt auch schon wieder sehr stark simplifiziert, weil auch viele Angestellte machen mehr als nur einfach einen Job, sondern sind da wirklich mit Leib und Seele dabei. Und aber dann ist es natürlich also gleich wieder komplexer, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte flexibel den Alltag mit meiner Familie verbringen, ich kann das machen. Also ich kann beschließen, ich habe beschlossen vor, ich glaube, 2 Jahre ist es her, wo ich beschlossen habe, ich arbeite dienstags nicht mehr. Mhm. Das war am Anfang furchtbar. Das hat nicht funktioniert, weil mein Glaubenssatz war, ich muss doch arbeiten, ich muss ja was für meine Kunden tun. Und dann, sobald die Kinder an den Hausaufgaben saßen, habe ich mich hingesetzt und habe versucht, nebenher zu arbeiten. Also völlig verrückt, bis ich dann gesagt habe, was mache ich denn eigentlich hier? Ich bin total gestresst und irgendwie richtig was hinkriegen tue ich auch nicht. Und jetzt seit auch vielleicht 1,5 Jahren oder sowas ist Dienstag wirklich Familientag. Und vormittags kümmere ich mich ums Haus oder was halt auch immer so ansteht. Und nachmittags bin ich für die Kinder da. Und dass ich sowas einfach rauszunehmen, das kann ich als Unternehmer machen. Als Angestellter muss ich ja erstmal dann die Leute in der Firma überzeugen, dass das auch okay ist und dass ich vielleicht sogar, wenn ich anders arbeite, mehr Output liefern kann und effizienter bin. Ist ja auch so ein Thema. Ich habe dann festgestellt, wenn ich weniger arbeite, ich möchte ja nicht einfach die Hälfte an Impact oder die Hälfte an Geld oder was auch immer. Ich will ja meine Leistung als Unternehmer trotzdem bringen. Und dann musste ich mir überlegen, wie kriege ich das denn hin? Und dann war halt so, ich habe festgestellt, wenn ich den Tag beginne, indem ich zum Beispiel mir Zeit nehme, um mal zu meditieren, 1/2 Stunde oder so, mich einfach, also nicht, ja, einfach hinsetzen und Zeit für mich nehmen. Es kann auch eine Karateübung oder sonst irgendwas sein, wo es einfach um mich geht. Und dann starte ich den Tag schon mal ganz anders. Und dann schaffe ich in 6 Stunden mehr, wie ich davor in 12 Stunden geschafft habe. Weil ich einfach viel mehr Klarheit habe, was relevant ist und wie was funktionieren muss. Und wenn ich solche Sachen, kann ich als Unternehmer auch wieder selbstständig entscheiden. Als Angestellter wenn ich jetzt in die Firma reinkomme und sage, wisst ihr was, ich arbeite nicht mehr 8 Stunden, ich arbeite nur noch 4, weil ich weiß, ich kriege das genauso in 4 Stunden hin, dann sagt jeder andere im Team, was machst denn du da, das geht ja nicht. Also deswegen ist es da, glaube ich, als Angestellter auch wieder schwieriger, wenn man keine Entscheidungsbefugnis hat oder keinen Chef oder Vorgesetzten hat, der sagt, ich sehe das so wie du, komm, wir probieren das aus. Und wenn hinterher Output stimmt, dann mach mal weiter so, das ist total sinnvoll. Schwieriges Thema, ja.
Also auf jeden Fall der Vorteil, wenn man Brainworker ist, ja, wenn ich, ja, ich irgendwo im Handwerk bin und habe da irgendwo, ja, ein Zweier-Dreier-Team. Ja, also die Handwerker waren ja erst hier bei uns, ne, und haben, ja, dann Dinge, die können sie alleine nicht machen. Ne? Da kann man nicht sagen, oh, ich gucke einfach mal wie und wo, aber ja, ja, wenn man sich's einrichten kann, sollte man auch an das Team zu Hause denken, wobei ich immer glaube, also so ist unser Ansatz zum Thema Familie, dass es immer Zeiten gibt. Ja, es gibt, ja, Zeiten, da brauchen dich die Kinder mehr, ne, dann brauchen sie dich noch mehr und dann brauchen sie dich einfach weniger bis gar nicht. Ja. Und also für mich ist ganz klar, jetzt gerade, ich arbeite viel und gerne, mhm, aber nicht so, wie wenn ich jetzt keine Kinder hätte. Das ist natürlich auch klar, ne? dass sich da was verändert. Und das ist in Ordnung, weil bei mir, das ist jetzt absehbar, ja, in 5, 6 Jahren, da kommen noch die Kinder zu mir und sagen, oh Papa, hast du mal noch einen 10er, hast du mal noch einen 20er? dann hat man so einzelne Tage, einzelne Zeiten mit denen, die dann sehr intensiv sind, aber dann brauchen die einfach auch was anderes und dann kann ich da auch nochmal, ja, mehr den Fokus, ja, auf meine Projekte und so zu haben.
Ja, für mich ist das, am Anfang war das für mich auch so ein, das Gefühl, ich muss mich entscheiden zwischen, bin ich der Vater oder bin ich der Unternehmer? Das war so immer, also ich habe damals die Frage gestellt bekommen von irgendjemand, bist du Business First oder bist du Family First? Und dann war ich total im Konflikt, weil ich dachte, ja, aber wenn im Business was Wichtiges ansteht, natürlich ist dann Business, ja, First. Und wenn aber in der Familie was Wichtiges ist, dann bin ich natürlich Family First. Also dann war ich völlig, ja, ich dachte immer, es ist wie so eine Wippe. Ich muss mich entscheiden und ich muss eine Balance genau in der Mitte kriegen. Also genauso wie wenn du sagst, es gibt die beiden Extreme und genau in der Mitte ist das die goldene Mitte, wo man sagt, das ist die goldene Mitte, die muss man erreichen. Ist ja so unendlich schwierig, genau diesen Mittelpunkt zu erwischen. Bis ich dann gemerkt habe, es geht gar nicht darum, dass ich mich entscheiden muss, sondern die Frage ist, wie kriege ich beides für mich so hin, dass es passt und zwar so, wie es zu meinen Werten passt und wie es auch für die Menschen, die mir wichtig sind, auch für die passt. Und da gehören meine Kunden genauso dazu wie meine Familie. Also meine Kunden sind mir nicht unwichtig und meine Familie ist mir auch nicht unwichtig, also überhaupt nicht. Und das ist natürlich immer ein Herausfinden, das immer wieder beim Exploration, ein Herausfinden, ausprobieren und wieder in sich reinhören, passt es so, wie es gerade läuft oder passt es nicht? Und es darf sich immer wieder anpassen, natürlich. Und es wird bei mir auch Phasen geben. Oh, jetzt gewittert es draußen hier. Ja, ich weiß nicht, ob man das hört. Es darf immer Phasen geben, in denen das eine intensiver ist als das andere. Und ich merke das auch bei meinen Kindern. Die haben Phasen, wo sie mich auch viel, viel intensiver brauchen, weil vielleicht die Pubertät beginnt oder gerade in der Schule irgendwas Schwieriges ist oder sie sich einfach Fragen stellen oder sie einfach mehr körperliches Bedürfnis haben von Nähe. Das gibt's auch. Und irgendwann wird es die Phasen geben, wo sie sagen, Papa, schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. In 4 Wochen komme ich wieder. Ich wohne jetzt mit meiner Freundin oder meinem Freund oder was auch immer irgendwo. Ja. Das wird's auch geben. Und sich da einfach bewusst zu werden, glaube ich, ist schon wichtig. Und dieses, man macht es richtig, das ist ja auch immer so eine Frage, Definition. Ganz richtig kann man es nie machen, weil man ja immer auch nur so gut oder so gut entscheiden kann, wie man es glaube, also in dem Moment entscheiden kann.
Ja, naja, klar. Man weiß dann nicht alles schon im Vorhinein, so ist es. Ja. Gary Keller, der hat The One Thing geschrieben, das Buch, das finde ich sehr, sehr gut. Hast du schon mal gesehen?
Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich kenne den Inhalt so grob. Also der Fokus auf die eine Sache, die wirklich relevant ist. Ja.
Genau, und dann beschreibt er eben auch das Drumherum und gleich im Anfangskapitel ist dann, also ich habe das Buch jetzt schon, glaube ich, dreimal durch und am Anfang beschreibt er das auch mit dieser Work-Life-Balance, ne? Und das ist aber halt der falsche Ansatz, weil nicht Work und Life muss in der Balance sein, so wie eine Wippe, ne? Und ich setze auf die rechte Seite meine Arbeit mit 100 Kilo, ja? Und dann muss auch 100 Kilo auf der anderen Seite zum Beispiel Familie oder Erholung sitzen, ja, das ist es nicht. Ja, weil manchmal braucht einfach eine Seite mehr Intensität und dann darf das aber auch wieder zurückschwingen. Ja. Und
genau.
Wenn ich mal so ein, um beim Technischen zu bleiben, so einen Arbeitssprint hatte, und ich weiß, jetzt habe ich einfach mal in einer Woche, weiß nicht, 60, 70 Stunden gepumpt, ja, dann darf das einfach auch mal 2, 3 Tage zurückfahren und das nicht nur an einem Wochenende, sondern, ja, wie du es auch machst, den Dienstag mal freinehmen oder auch mal Montag, genau. Dienstag freinehmen.
Genau, genau. Ja, das finde ich auch spannend. Genau, ich habe ja mit diesem Thema Balance früher immer das Modell gehabt, dieser mathematischen Mitte, die ja unendlich klein ist und da steckt ja schon dieser Stress mit drin. Dann habe ich das Bild von dem Pendeln gehabt, das so hin und her schwingen darf. Und danach kam das Bild von, wenn du so ein Frequenzspektrum siehst von einem Ton oder von einer Musik, dann sind es ja viele Sachen gleichzeitig. Und dann habe ich gemerkt, ja, das muss gar nicht an einer Stelle so durchschwingen. Das kann sein, dass ich auch mal an mehreren Punkten gleichzeitig bin. Also es ist einfach viel, viel dimensionaler als nur an einem Punkt, wo ich gerade mich da durchbewege. Und das fand ich dann für mich noch das bessere Modell. Und dann hat ein Freund zu mir gesagt, Tobi, was ist denn, wenn die beiden Pole, also die Extreme, eigentlich das Gleiche sind? Also wenn das ein Kreis quasi ist, also wenn wir nicht auf einer linearen gerade zwei Extreme haben, also schwarz und weiß quasi das Gleiche ist. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja noch abgefahrener. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Irgendwie fühlt sich's richtig und falsch gleichzeitig an. Also ich glaube, das ist so ein Forschungsfeld, da kann man, glaube ich, auch ein Leben lang dran philosophieren.
Was ist ja, so? es muss praktikabel werden und bleiben, aber eben, Gary Keller hat auch das Diagramm, das sieht auch fast so aus, wie du es gerade beschrieben hast, ja, mit den unterschiedlichen Wellenlängen, die so übereinander gelegt sind, ja, nur nicht von rechts nach links, sondern von oben nach unten, also ja, das ist echt ein gutes Buch.
Ja, das Leben ist ja auch komplexer als nur ein Punkt. Also es ist ja immer dieses Simplifizieren auf die einfache Wahrheit funktioniert ja nicht. Das ist ja nur der Wunsch nach nach dieser Simplifizierung. Aber eigentlich ist die Welt hochkomplex, wahnsinnig, extrem vielschichtig. Und deswegen glaube ich, ist dieses Frequenzspektrum ein ganz gutes Bild, weil es einfach zeigt, dass es nicht nur ein Punkt ist, sondern es ist einfach viel mehr.
Ja.
Aber es ist natürlich auch gleichzeitig ein bisschen fordernder, weil man dann...
Aber hab ich mal Modelle für mich, also so geht es mir zumindest, habe ich mal Modelle, mit denen ich wirklich gut Hand in Hand gehen kann, dann kann ich in komplexen Situationen da immer wieder zurückgreifen. Ja, also schon seit, ich habe das 2007, habe ich mich mit Selbstentwicklung und so beschäftigt und da ist mir gleich dieses Love it, change it, leave it Prinzip so ins Auge gestochen. Und seither begleitet mich das. Und immer wenn ich nicht weiß, wie und was und wo, ne, frage ich mich, finde ich das wirklich so gut, ne, dass ich es jedem anderen auch empfehlen kann und würde aus 100 Wahrheiten das hier wieder rausziehen und wenn nicht, kann ich es verändern, wenn nicht, dann muss ich halt Tschüss sagen. Ne?
Genau, loslassen halt dann. Ja, ich finde auch, das ist ein sehr, also es ist ein wirklich ein guter Spruch oder ein gutes Modell, dieses Learn it, leave it oder hat dieses Love it, genau, love it, change it or leave it, weil es eigentlich zeigt, dass wir immer die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Also wir können selber entscheiden, wie wir damit umgehen, egal was für eine Situation das ist. Und zu sagen, ich muss mich damit zurechtfinden, das wäre ja der Mittelweg, das stimmt halt auch nicht. Also ich darf auch dann mal gehen und was loslassen und was Neues anfangen. So habe ich auch damals ich war ja eine Zeit lang auch angestellt, ich bin ja jetzt wieder 7 Jahre, glaube ich, selbstständig. Und davor war ich fast 10 Jahre angestellt. Mhm. Und da hat sich da auch dann irgendwann mal gezeigt, also ich habe in der Firma begonnen, das war super. Es war so eine kleine Familie, 30-Mann-Firma. Jeder konnte da wirklich sich einbringen. Und irgendwann mal waren wir, ich glaube, 180 Leute, als ich dann gegangen bin. Und da haben sich dann auch bestimmte Sachen einfach anders entwickelt. Das ist so, eine Firmenkultur lebt ja von den Menschen, die dort sind. Und ich habe noch damals gedacht, wenn ich versuche das zu ändern, so dass es zu meinen Werten passt, und habe dann halt irgendwann mal feststellen müssen, Werte kann man nicht auferlegen, sondern Werte werden gelebt durch die Menschen, die da sind. Und wenn dann ein Großteil der Menschen andere Werte hat, dann ist es halt einfach so. Also man kann dann nicht sagen, jetzt hätte ich gern andere Werte, bitte lebt jetzt alle anders, sondern Kultur entsteht durch Menschen und nicht andersrum. Und dann habe ich halt auch gemerkt, ich habe es versucht, bestimmt so ein halbes Jahr lang oder Jahr lang habe ich versucht, da noch was zu verändern, bis ich kapiert habe, es geht nicht. Das war meine Erkenntnis dann. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich probiere jetzt was Neues, und dann passt halt einfach auch nicht mehr zusammen. Dann fängt man einfach was Neues an, ja.
Was sind so Werte, mit denen du dich wohlfühlst?
Also bei mir geht es immer ganz viel um Sinnhaftigkeit. Also was macht wirklich Sinn? Und zwar globaler gesehen, nicht nur für mich, sondern auch in der Gesamtkonstellation. Das ist mir wichtig. Total wichtig ist für mich dieses Gemeinsame, was gemeinsam zu schaffen. Also ich finde, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Wert ist oder ein Schaffensmodell. Doch, es hat auch was mit Wert zu tun. Co-Kreation finde ich, das ist das, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und ich mache das mit meinen Kunden. Da ist es nicht so, dass die zu mir kommen und sagen, hier haben wir eine Aufgabe, jetzt kümmere dich mal drum. Das funktioniert für mich gar nicht, sondern ich spreche mit den Kunden zusammen und die bringen ihre Kompetenz mit rein und ich bringe meine Kompetenz mit rein. Und in der Gemeinschaft entsteht dann was, was keiner alleine hätte schaffen können. Also ich kenne mich ja auch in ihren ganzen Metiers und ihren Details gar nicht aus. Also woher soll ich das alles wissen? Ich bin in meinem Bereich halt gut. Und dann diese Offenheit und gleichzeitig aber auch dieses Commitment oder diese Verbindlichkeit. Also es ist so eine Offenheit und eine Verbindlichkeit, die notwendig ist. Und dann entstehen dann Sachen, die wirklich einfach davor gar nicht denkbar waren. Und das habe ich vor 5 Jahren in einem Projekt so ganz bewusst erlebt, diese Co-Kreation. Da ist mir richtig aufgefallen, dass wir das bewusst auch am Schluss dann so genannt haben. Und seitdem sehe ich das überall in meinen Projekten und ich finde es total super. Also das hat so was total Sinnhaftiges für mich.
Ja, der Co-Kreation.
Ja, miteinander.
Und dann das Gegenteil ist?
Das Gegenteil wäre
Ellenbogen.
Ellenbogen, ja. Ich bin quasi, ich zeige, was ich kann, dass ich besser bin wie die anderen. Das ist ja dann auch wahrscheinlich oft ein Ausdruck von Unsicherheit und mich irgendwo hinstellen zu müssen, um einen bestimmten Status oder Rang zu bekommen. In der Co-Kreation gibt es keinen Status und keinen Rang. Da geht es immer um die Sache, um das Ziel, das zu erreichen. Und jeder gibt alles rein, was er kann. Und das Gesamtziel ist dann das, was alle dann erfreut oder glücklich macht. Aber dazu muss man gemeinsame Ziele haben und ich glaube auch einen großen gemeinsamen Werteüberschneidung, sonst funktioniert das mit der Co-Kreation nicht. Also wenn da einer dann dabei ist und sagt, ja, das war jetzt meine Idee, dann bricht das Ganze, weil dann kann das nicht fließen, dieses Ganze miteinander.
Ja. In der Co-Kreation gibt es keinen Status.
So würde ich das wahrnehmen.
Ich glaub
also
schon.
Keine Hierarchie oder keinen.
Ich glaube schon, aber halt für die Gemeinschaft, ne?
Wieder. Ja, genau, für die Gemeinschaft, aber keine einzelindividuelle.
Ja.
Also es gibt keinen, der jetzt wichtiger oder unwichtiger ist, sondern das ist das Gesamtergebnis hat man gemeinschaftlich erreicht.
Ja.
Und natürlich hat man einen Beitrag geteilt oder mit eingebracht und dessen kann man sich auch bewusst sein. Also es ist ja nicht so, dass man dann hinterher sagt, ja, was war ich jetzt eigentlich wert oder so. Also diese Frage, die stellt sich eigentlich nicht, weil jeder weiß schon, was er mit eingebracht hat. Ja. Aber es ist keiner. In diesen Projekten gibt es nicht dieses Fingerpointing, wer ist jetzt für was schuld oder wer hat was falsch gemacht, sondern jeder versucht sich zu öffnen und alles zu teilen, was er teilen kann, was in dem Moment Sinn macht. Also es geht nicht nur um irgendwas zu sagen, sondern um seine sinnvollen Inputs oder Inspirationen oder Ideen oder Gedanken mit reinzubringen. Oder auch mal zu sagen, ich glaube, das fühlt sich nicht so gut an in der Richtung. Lass uns das doch nochmal überlegen, wie wir es anders machen können. Und dann kann man nachdenken, ob das irgendwie ein anderer Weg noch gibt, den man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat, weil man immer dachte, das ist ja der einzige Weg oder das ist der Weg, den man halt machen muss. Und dann sind solche auch wieder, da sind wir bei den Gefühlen, solche, wenn jemand sagt, der fühlt sich da nicht mit ganz wohl, ist dann auch wieder ein wertvoller Input, der mit reinkommt, wo man dann wieder überlegen kann, wie würde es denn anders aussehen?
Oder was ist mein Part davon? Ja?
Genau.
Also, habe ich da vielleicht irgendwo auch eine Mitschuld, dass ich jemand nicht wohlfühlt, jemand nicht so wirken kann im Team wie...
Das wäre jetzt auf der menschlichen Ebene, aber es kann auch zum Beispiel mit der Lösung sein. Also wenn man zum Beispiel einen Prozess hat, also wird es wieder aus meiner Sicht beschrieben, hat einen Prozess und man würde den jetzt, designt den zusammen und sagt dann hinterher, so würden wir den automatisieren, dann muss ja der Mensch hinterher mit diesem Prozess arbeiten. Und wenn der Mensch dann, also diese Person sagt, ich fühle mich aber damit irgendwie nicht wohl, das ist nicht so, wie ich funktioniere oder das irgendwas stimmt da noch nicht, dann ist es oft ein sehr wertvoller Input, den man braucht, um den, weil manchmal ist es nur ein ganz kleiner Teil, den man drehen muss und auf einmal macht es total Sinn. Und ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, wenn du mit einem Tool arbeiten musst, das dir keinen Spaß macht oder das irgendwie nicht zu dir passt, du willst es nicht bedienen. Und ich habe das bei großen Konzernen, wo ich früher, also wo ich angestellt war, haben wir für Konzerne IT-Lösungen gemacht. Und wenn die Mitarbeiter keinen Bock hatten, die haben dann zwar so einen Change-Prozess gehabt, dann wurde gesagt, ab sofort nutzt ihr dieses Tool. Und wenn sie keinen Bock hatten, dann haben die das halt nicht bedient. Dann waren halt keine Daten drin oder die Daten waren schlecht oder falsch und dann bringt es halt auch überhaupt nichts.
Ja.
Und ich glaube, darauf einzugehen, ist schon
Zur Genüge, ja. Alleine schon auch vielleicht auch interessant, vom Analogen ins Digitale ist manchmal auch so ein Game Changer, weil wir hatten 15 Jahre hatten wir nach unserer Veranstaltung immer, sollten die Trainer so eine Checkliste ausfüllen, ne? Und hatten wir vor Ort auf dem Klemmbrett, dann haben die das ausgefüllt, haben mir das dann ganz, ganz früher zugeschickt per Post, ne? Und dann kam irgendwann die Zeit von WhatsApp und Telegram und dann konnte man das ganz leicht dann einfach rübersenden. Ja, dann haben wir das gemacht. Und erst seit 2 Jahren haben wir eben ein Form dafür, also
ein Fragebogen.
Digital. Ein Fragebogen, genau. Danke. Ja, ein Digital, ne? Und die Quote, die ist so hochgeschnellt. Ich muss da nicht mehr irgendwie hinterher und weiß Gott was und es wird schnell ausgefüllt und ja, genau.
Und du hast es in der digitalen Form und musst es nicht nochmal erfassen. Das ist ja auch sowas. Und der Aufwand auf der einen Seite ist vielleicht sogar leichter und auf deiner Seite auch leichter. Und das ist so, finde ich, wie man Prozesse sinnvoll designt.
Ja, und manchmal hast du dann diese Checkliste nicht bekommen, als sie noch auf dem Postweg war und keiner wusste, woran es liegt. Ja. Ja. Und dann so, das hat, glaube ich, er versendet. Ach nee, das ist hier. Und dann lag der Brief noch irgendwo im Carsharing-Auto. Und also das wäre alles schon erlebt.
Ja, es ist halt auch menschlich. Es ist wieder ein schönes Beispiel dafür, für Dinge, die Menschen halt auch nicht gerne tun. Sich Absolut. Zum Beispiel darum zu kümmern, dass ein Brief in den Briefkasten muss, ist jetzt nicht, also ich glaube, da geht keinem das Herz auf. Also sagt jetzt, ich darf nachher noch den Brief einwerfen.
Für mich nicht. Bei Liebesbriefen sieht es vielleicht anders aus, aber.
Ja, ich glaube auch. Ja, da vielleicht schon, ja. aber ich glaube, die sollte man auch nicht digitalisieren und automatisieren.
Solche Briefe in der Regel nicht.
Nein.
Ja, verrückt. Ja, doch. Und was ich dann auch immer merke, ist, also das soll jetzt keine unbezahlte Werbung sein, weil ich vieles von der Firma Google nicht so toll finde. Ja. Ja, aber wenn du mit irgendwas von Google arbeitest, das fühlt sich immer gut an. Ja, egal was du da machst, ja, also so die Cloud-Lösung, die Google Forms, die ganzen Tabellen, was auch immer, ey, das läuft wie geschnitten Brot, also
verrückt. Ja, haben sie viel Energie reingesetzt, dass genau das funktioniert. Das ist dann wieder die Kunst, gibt es ja extra sogar einen Beruf dafür, das ist ja Usability und UX-Design nennt sich das, wo man nicht nur einfach konzipiert, sondern am Verhalten der Nutzer misst, was die bessere Lösung ist, die akzeptiertere, die funktionalere, die verständlichere Lösung ist. Und das wird in moderner Softwareentwicklung, aber leider nicht überall, das merkt man aber immer am Benutzen der Produkte, ob das gemacht wurde oder nicht. Also man spürt das ja auch. Und die ganzen guten Apps, die wirklich Spaß machen, die wurden alle so designt. Das heißt, da wurden wirklich Menschen hingesetzt, die haben dann drauf rumgeklickt und man hat sie beobachtet, ob das so funktioniert oder ob die es verstehen. Weil der Entwickler, also ich habe ja selber früher Software entwickelt, das mache ich jetzt auch schon nicht mehr. Da ist mein Wandel schon so weit gegangen, dass ich keine Software mehr entwickle. die Entwickler, die haben ja immer eine Idee, wie man was technisch umsetzen kann. Und da sind die wirklich super stark drin. Die wissen, wenn ich Informationen brauche, die ich am Schluss irgendwie verarbeiten muss, dann muss ich die halt da abfragen und dann mache ich halt ein Formular. Und das ist ja logisch, dass man das ausfüllen kann. Aber dass ein Formular sich gut anfühlen kann oder dass man es vielleicht in 3 Seiten machen muss statt in einer oder dass man bestimmte Anzahl von Klicks reduzieren kann. Also ich kann zum Beispiel so ein Dropdown-Menü ist immer schwieriger, wie wenn ich 3 Sachen habe, die ich direkt anwählen kann. Also musst du einmal draufdrücken, dann musst du es nochmal draufdrücken. Und allein schon, dass du 2-mal klicken musst, ist schon so eine Hürde. Und du siehst erst die Auswahl, wenn du draufdrückst. Und das heißt, dein Gehirn kann schon gar nicht am Anfang sofort alles erfassen, sondern muss erst sich da reindenken und reinarbeiten. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Das ist auch immer von Zielgruppe zu Zielgruppe unterschiedlich. Und das dann auch wieder zu erforschen, was wirklich Sinn macht für diese Zielgruppe.
Ja, ich habe sogar mal mitgekriegt, dass sie dann mit unterschiedlichen Farben arbeiten. Die wissen zum Beispiel, der Knopf, auf den man klickt, der wird rot. Ja. Ne, aber dann schauen sie, ne, was für ein Rot. Ja, kriegt er vielleicht noch einen weißen Rahmen oder wie auch immer. Ja, Usability.
Ja, oder zum Beispiel eine Hierarchie an Informationen. Also wie kann ich Informationen hierarchisch sortieren auf einer Internetseite? Also das heißt eine Internetseite oder in einem Programm oder in einer App, dass du als Betrachter oder als Nutzer sofort verstehst, wie was zusammengehört. Und dann geht es halt um diese gesamten, also wie gliedere ich Überschriften, Unterüberschriften, wo platziere ich bestimmte Informationen, welche Icons oder welche Art der Aufteilung ist schon gelernt, also kennt diese Zielgruppe schon. Also zum Beispiel jeder heutzutage kennt einen Amazon-Checkout-Prozess. Jeder weiß, wie das funktioniert, auf welchen, dass ich auf diesen gelb-orangen Button drücken muss und so. Das kann jeder, da ist jeder schon quasi trainiert drin. Ja. Und diese Konzepte werden halt wiederverwendet, und weil es die Leute verstehen, weil sie es halt schon gelernt haben, wie sowas funktioniert. Ja, oder durch Bilder swipen, das können auch schon Kinder.
Das können dann die Kids schon, ja, genau. Ja. Wir haben da auch mal was entwickelt, und dann hat der Entwickler, Freund von mir, gesagt, ja, dann, ich habe dir da oben so ein Burger-Symbol hingemacht. Und das war aber halt so eine Zeit, wo das noch nicht gängig war. Und ich, was hast du?
Ja, das Hamburger-Menü-Symbol.
Also drei waagerechten Striche untereinander. Das ist das Burger-Symbol, durfte ich damals dann lernen. Und ja, auch einfach so ein Bild. Ne? Also man hätte ganz lange gebraucht, bis man da überhaupt mal drauf geklickt hat. Und jetzt heutzutage ist das Auge erfasst es und zack, geht dann ganz
gelernte drauf. Gelernte Muster. Das ist so, wie das Zahnrad für Einstellungen steht. Das weiß auch jeder sofort. Da muss man, oder ein Briefkuvert ist E-Mail. Also das sind so bestimmte gelernte Muster, die wir, oder Informationen, die wir einfach verstehen, wie sie funktionieren.
Ja.
Das ist genau, dann sieht man wieder, das ist wie mit Vorbildern. Wir hatten es ja vorher zum Thema Vorbilder. Wenn man quasi was gelernt hat und was immer wieder sehen kann, ist es immer einfacher, sich daran zu orientieren, wie wenn du das halt nicht vorgelebt kriegst oder gezeigt kriegst, wie sowas funktioniert.
Ja, immer wieder, und dann ist es irgendwann automatisiert.
Genau.
Der Kreis. Schön. Ja, ich habe ja zum Ende hin habe ich immer eigentlich die gleichen interessanten Fragen, um nochmal ein bisschen was rauszukitzeln, dass die Hörer auch ein bisschen was von dir erfahren. Und eine Frage ist, wenn ich dir jetzt 15.000 Euro geben würde, und du darfst aber jetzt nicht irgendwie investieren an der Börse oder weiß Gott was, was würdest du damit anstellen?
Ah, eine gute Frage. Also ich habe mal jetzt, um es vielleicht noch ein bisschen einfacher zu machen, ich habe mir die Frage gestellt, was würde ich, wenn ich machen, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Also so richtig, richtig, richtig viel Geld. Also was weiß ich, 20 Millionen oder irgendwas. Also wirklich abstrus viel Geld.
Genau, und das kann ja jeder.
Genau, aber dann war es für mich auch klar, dann komme ich gleich auf die 15.000 zurück. Da war für mich klar, meine Frau hat gesagt, ja, lass uns das spenden. Also das war so ihr Impuls, wir wollen damit was Gutes erreichen. Und für mich war dann da, ich würde vielleicht einen Teil direkt spenden, aber ich würde auf jeden Fall einen Teil verwenden, um etwas aufzubauen, was langfristig einen Mehrwert bietet. Also ich finde, Hilfsorganisationen sind super, aber in dem Moment, wo ich mein Geld, also sagen wir mal, ich würde die Hälfte direkt spenden, dann ist der Impact, den ich erreichen kann, sofort erreicht und dann ist es abgeschlossen. Wenn ich jetzt aber eine Struktur aufsetzen kann, ich nenne es jetzt mal so technisch, wenn ich eine Struktur aufsetzen kann oder ein System, das nachhaltig länger wirken, was irgendwas machen kann, was nachhaltig länger wirkt, dann finde ich das einfach so viel wichtiger und größer, dass ich dann in sowas eher investieren würde. Und
dann hat 15.000, man auch eher was Unendliches, ne? Also
ja, genau.
Wenn ich was, dann ist es
zack, weg.
Endliche Sache, genau. Ja. Zack, ich hab's nicht mehr, jemand anders hat's und du, ja, geht dir sicherlich auch so, ne? Du weißt nicht, was damit passiert und ich glaube, man könnte selber was richtig Tolles auf die Beine stellen.
Also ich weiß nicht, ob ich eine Hilfsorganisation aufbauen würde oder könnte. Das ist also das wahrscheinlich nicht. Aber es gibt so viele Themen, die auch wichtig sind. Und ich versuche das ja mit meiner Arbeit ja auch zu machen. Also ich unterstütze hauptsächlich, also eigentlich sind die ganzen Unternehmer, mit denen ich zusammenarbeite, die wollen auch irgendwas in der Welt verbessern. Also zum Beispiel es sind die unterschiedlichsten Varianten. Also die einen, die helfen irgendwie Teams, besser, resilienter zu machen. Die anderen, die schulen Mitarbeiter, die nächsten. Also es geht immer darum, einen Mehrwert für die Gesellschaft zu bringen. Und keiner meiner Kunden sagt, also wir brauchen dich, damit wir jetzt 50.000 Euro mehr verdienen können. Also das sagt keiner meiner Kunden und das wäre auch nicht meine Zielgruppe. Und das Schöne dabei ist, ich möchte ja mit meinem Leben auch einen Impact erreichen. Ich möchte in irgendeiner Form die Welt ein Stückchen besser verlassen, wo ich gekommen bin. Und das kann auch, also das muss gar nicht, früher habe ich immer gedacht, ich muss Raketen entwickeln und irgendwie so wie Steve Jobs oder Elon Musk oder irgend so ein großer oder also diese großen Erfolgreichen sein. Und ich habe dann gemerkt, mir reicht es aus, wenn ich anderen helfe, Impact in der Welt zu haben. Also es ist nicht nur, dass es mir ausreicht, sondern es ist eine Möglichkeit, ungleich mehr Impact zu erreichen. Weil wenn ich, also ich habe Startups gegründet, um so einen Impact erreichen zu wollen, hat nicht funktioniert, wie es halt bei Startups oft ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfolgreich sind, ist ja wirklich nicht so groß. Und da muss ja vor allem Geschäftsmodell plus alles andere, muss ja alles funktionieren. Und dann habe ich gemerkt, ich kann aber Unternehmern helfen, besser ihre Ziele zu erreichen und leichter ihre Ziele zu erreichen und die Wahrscheinlichkeit, dass die erfolgreich sind, deutlich zu erhöhen. Und das ist meine Form, wie ich jetzt schaffe, Impact in die Welt zu bringen. Und jetzt, wenn ich 15.000 Euro hätte, um wieder zurück auf die Frage zu kommen, was ich unglaublich wichtig finde, ist, ich sehe immer wieder, zum Beispiel gab es bei meinem Sohn an der Schule die Entscheidung, nach der Sprachwahl gab es die nächste Entscheidung. Hier in Bayern ist es so, dass man dann zwischen den naturwissenschaftlichen oder den sprachlichen Bereich quasi wählen kann an der Schule. Und dann ist es so, dass wenn man in den sprachlichen Zweig wählt, dann gibt es keine Informatik mehr bis kurz vorm Abitur. Und ich finde, in der heutigen Zeit keine Informatik zu machen, und es geht gar nicht darum, dass die programmieren lernen sollen, also dass die jetzt verstehen, wie Java funktioniert oder irgend sowas. Das finde ich ist gar nicht das Relevante, sondern zu verstehen, wie die Technik im Groben funktioniert, dass man weiß, was macht ein KI-Modell, wie kann ich es anwenden und warum funktioniert das und warum funktioniert es manchmal nicht. Dieses quasi auch praktikable Verständnis für IT und das nicht immer als die magische Box zu sehen, wo man überfordert ist und nicht weiß, oh Gott, es gibt ja wieder einen neuen Button in meinem Tool und ich weiß nicht, ich traue mich nicht drauf zu drücken, sondern dieses natürliche Gefühl.
Internet gelöscht.
Internet gelöscht, genau. Und diese Neugierde auch hier zu haben, das auszuprobieren, ich glaube, das würde den Schulen wirklich, wirklich gut tun, da mehr zu machen. Und vielleicht könnte man mit dem Geld da so ein Projekt starten. Ich weiß nicht, wie weit man damit kommen würde, mit 15.000 Euro wahrscheinlich nicht so weit, bis man da die großen Mühlen malt. Aber man könnte vielleicht an der ersten Schule anfangen und sowas aufzubauen, wo die auch Sprachlichen, die im sprachlichen Bereich sind, vielleicht sogar irgendwas mit Informatik nebenher machen können. Das würde wahrscheinlich dann als Arbeitskreis eher laufen. Aber ich glaube, das wäre so wichtig. Das wäre so wichtig. Ja. Das ist wie die neue Fremdsprache.
Verrückt, verrückt. Bei dieser 15.000 Euro Frage, da lernt man immer noch mal Neues über die Menschen, aber auch so noch mal kennen. Cool.
Ja.
Vielen Dank dafür. Und zur allerletzten Frage. Was würdest du für einen Job machen, den du gerade nicht machst, mal für ein, zwei Wochen testen? Gibt es da was, wo du sagst, oh, da hätte ich Spaß dran?
Ganz viel. Ich habe mir das schon wirklich überlegt. Ich bin echt ein neugieriger Mensch. Ich bin wirklich ein neugieriger Mensch und ich will immer verstehen, wie Sachen funktionieren und ich will Sachen erleben. Und ein Freund von mir, der ist Fotograf, der macht wirklich also hochwertige Fotoshootings. Mhm. Und ich wollte schon immer mal wissen, wie so ein Fotoshooting funktioniert. Ja. Aber es gibt noch ganz viele andere Sachen. Aber da ist mir aufgefallen. Und den habe ich mal gefragt, ob ich bei ihm ein Praktikum machen kann. Und dann hat er gesagt, ja, nee, das geht nicht. Also der kam halt in so seine Gewissenskonflikte, wie der Tobi ist ja schon viel weiter und jetzt will er bei mir ein Praktikum machen. Das passt das irgendwie zusammen. Und ich glaube, es gibt echt ganz viel, was ich gerne mal ausprobieren würde. Also wirklich viel. Und das, ich glaube, je weiter weg es von meinem aktuellen Beruf ist, desto mehr Spaß wird es mir machen. Ich glaube, ich würde auch gerne mal, naja, was weiß ich, auch so in der Natur irgendwie so Abenteuer, irgendwas, also wie jemand, der solche Abenteuer-Events in der Natur anbietet, da mal mitgehen und sowas gucken, wie sowas funktioniert. Also warum funktioniert es und warum funktioniert es nicht? Was sind da die Herausforderungen? Ich glaube, man kann so viel übers Leben lernen, wenn man solche Sachen ausprobiert.
Ja. Cool, cool. Ja. Okay, also, ihr Abenteuerleute und Fotografen, meldet euch beim Tobias.
Ja.
Schön, du. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke und die Ideen und IT-Konzepte mit Gefühl. Ich werde dranbleiben. Habe auf jeden Fall schon mal die Glocke abonniert bei LinkedIn. Da würde ich auch nochmal das Ganze verlinken, dass man dich findet. Und wo kann man noch in Kontakt treten mit dir?
Ich habe eine Webseite, die heißt www.budo.de. Budo. Oder Budo, also wie der Kampfsport. Mhm. Das ist auch quasi die Philosophie dahinter ist. Daher kommt das Ganze. Ich weiß nicht, ob wir noch so viel Zeit haben. Soll ich auspacken? Nicht?
Budo, also ich dachte,
Budo.
Das ist vielleicht eine Abkürzung, weil ich nicht gedacht habe, dass es die Kampfkunst ist. Ich dachte, es ist sowas wie Butterdose oder so.
Nee. Es kommt aus dem Japanischen und ist der Überbegriff über die ganzen japanischen Kampfkünste, also die Karate, Jujutsu, Judo, Aikido und so weiter. Und die wörtliche Übersetzung ist ja der kriegerische Weg, also richtig der Militärweg, so martialisch. Aber die eigentliche Bedeutung dahinter ist, es ist der Kampf mit sich selber und übersetzt bedeutet das die eigene Weiterentwicklung, also die ständige eigene persönliche Weiterentwicklung. Oh. Weil im Karate, also ich mache selber Karate, im Karate geht es immer darum, der Feind oder der Gegner, Feind ist das falsche Wort, der Gegner ist man immer selbst, nicht der, mit dem man kämpft, sondern ist man immer selbst, die eigenen Limits, die eigenen Hürden, die man sich selber in den Weg stellt. Und ich finde das philosophisch so schön und habe dann zufällig auch so eine ganz kurze Domäne, also bu.do, bekommen und da konnte ich nicht widerstehen. Da ging mein Nerdherz auf. Geil. Und dann habe ich mich damals entschieden, als ich die Firma gegründet habe, ob sie nach meinem Nachnamen benannt werden soll oder nach Budo und dann habe ich mich für Budo entschieden und so ist es dann geworden.
Cool. Ja, schön. Schaut rein. Dann seht ihr den Tobias auch mal in Farbe und ja, klasse. Vielen lieben Dank fürs Reinhorchen und dann bis zum nächsten Interview.
Ja, vielen lieben Dank, Marc, für deinen Raum und deine Zeit hier. Es war mir echt eine große Freude, hier mich mit dir zu unterhalten. Gerne wieder.
Gerne, gerne.